Preist dem Herrn. Ah, Gott ist so gut. Wir haben so viel von dem Herrn genossen in diesen letzten zwei Tagen. Es fing an mit unserem Lobpreisabend am Freitag. Und die Zeiten in der Gegenwart des Herrn, für manchen ist das vielleicht neu, so eine ausgeprägte Zeit der Lobpreis. Das ist nicht normal in den Landeskirchen, sowieso in den Freikirchen auch nicht so geprägt. Aber ich glaube, wenn wir zusammenkommen im Namen des Herrn, ist unsere erste Aufgabe, ihm zu dienen, nicht uns selbst. Wir sind nicht hier um unseretwillen, sondern wir sind hier um seinetwillen. Und deswegen ist es für mich auch wichtig, dass man Raum gibt für ihn. Und es ist seine Freude, auch seinen Kindern zu dienen. Der hat Wohlgefallen an seinem Volk, heißt es in Psalm 149. Der hat Wohlgefallen daran. Er freut sich, hier heute mit uns zu sein. Und er ist hier mit seiner Kraft. Ich spüre seine Salbung über uns als Gemeinde heute. Und wenn ich lehre und wenn ich spreche oder so, dann ist es gut. Und mit Gottes Hilfe möchte ich euch noch ein paar Wahrheitssteine geben, worauf ihr bauen könnt. Aber seid doch offen für das übernatürliche Wehen des Heiligen Geistes. Wir haben keine prophetischen Wörter oder Bilder gehabt, auf jeden Fall keine, wo ihr euch getraut habt, die weiterzugeben. Aber ich habe das Empfinden, dass Gott wird heute Morgen zu uns sprechen und er wird uns dienen, weil das seine Freude ist. Nicht, weil wir ihm zwingen oder so, oder nicht, weil wir so gut waren, sondern einfach, weil er uns liebt. Also seid doch offen. Bleibt auf Empfang heute. Und schauen wir mal, was der Herr tut. Er hat mir ein paar Sachen gezeigt heute Morgen. Und ich war mir nicht ganz sicher, was ist jetzt dran? Soll ich alles zusammenfassen, ganz schön? Oder? Und dann hat der Herr aber gesagt, bleib einfach offen. Und so bin ich hier und ich bin offen. Und ich denke, wir werden ein paar Themen anschneiden, aber im Grunde genommen geht es darum, man könnte vielleicht so eine Überschrift machen über den Tag heute, von Demut zur Kühnheit. Im Grunde genommen ist das, was ich meine, zu spüren, dass der Herr möchte, dass er uns erstens mal Demut offenbaren möchte und dass wir durch Demut zu einer Kühnheit kommen, wo wir mit Kraft und mit Gewissheit Gottes Wort proklamieren, dass unsere Gebete mächtig werden, dass wir mehr bewirken durch unsere Gebete als zuvor. Und ich vertraue dem Herrn, dass er uns dazu hilft. Ich möchte anfangen in Johannes 17 und ich lese die Verse 16 bis 18. Vielleicht ein paar mehr, schauen wir mal. Jesus spricht mit seinem Vater in diesem Vers. Das ist sein Gebet, seine Jünger sind um ihn. Der hat in 14, 15, 16 mit seinen Jüngern gesprochen, er hat sie vieles erklärt. Viele kostbare Wahrheiten sind in diese Verse enthalten. Und jetzt betet er zu seinem Vater öffentlich vor seinen Jüngern. Die haben so lange gebetet, Vater, Jesus, lehre uns, wie sollen wir beten? Und jetzt betet er zu seinem Vater. Der spricht mit ihm, der hat eine wunderbare Besprechung, eine Diskussion mit ihm und es ist wunderbar. Und er sagt in Vers 16, Vater, Sie sind, 15. Wir müssen Vers 15 mitlesen. Vater, ich bitte dich nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor den Bösen. Sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Heilige sie in der Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Wie du mich gesandt hast in die Welt, so sende ich sie auch in der Welt. Ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie geheiligt seien in der Wahrheit. Ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden. Diese Gebete Jesu sind nicht allein für seine Jünger gewesen, sondern für alle, die nach ihrem Wort in alle zukünftigen Generationen zu glauben kommen werden. Wer zählt sich dazu? Diese Worte, ihr seid, wenn du wiedergeboren bist, wenn du Jesus angenommen hast als dein Herr und Heiland, dann gehörst du dazu. Dann sind diese Gebete Jesu für dich. Die sind für dich gemeint, nicht nur für die Apostel. Das hat mir so die Augen geöffnet, ich habe mich so gefreut, als ich das realisiert habe. Wie oft hören wir, naja, das war für die Zeit. Das war nur gültig für die Zeit. Das Wundergeschehen zum Beispiel, Zungengebet, dass die Wundertaten des Herrn, die waren ja nur für die Zeit, wo die Aposteln gelebt haben. Aber Jesus sagt, nein, Vater, ich bete nicht nur für die, sondern für jede, der anhand ihres Wortes zum Glauben kommen werden. Und wenn wir hier lesen, in Vers 15, Vater, ich bitte dich nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie von den Bösen bewahrst. Es ist hier eine sehr, sehr tiefe Schlüssel, eine tiefe Wahrheit, die wir verstehen müssen. Jesus meint, es ist besser, er hat seinen Vater nicht gebeten, dass er uns aus der Welt nimmt. Wie viel einfacher wäre es gewesen, einen Tag wiedergeboren, nächsten Tag im Himmel. Halleluja, was haben wir uns alles ersparen können? Amen. Was für Probleme hätten wir nicht gehabt, wenn der Herr uns am nächsten Tag gleich ins Himmel nehmen würde. Aber Jesus hat gesagt, nein, Vater, die sollen hier in die Welt bleiben. Aber bewahre sie vor den Bösen. Bewahre sie vor dem. Das ist Jesus, der betet. Und das Wort sagt uns, das ist die Zuversicht, die wir zu Gott haben, dass wenn wir irgendetwas bitten, gemäß seines Willens, wissen wir, dass er uns hört. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, dann wissen wir, dass wir das haben, wofür wir gebetet haben. Also wenn das uns gilt, wie viel mehr gilt das dem Herrn Jesus selber? Meinst du, dass Gott dieses Gebet gehört hat? Und meinst du nicht, dass er dieses Gebet erhört? Jesus hat sein Vater gebeten, dass er uns vor den Bösen bewahrt. Wer ist der Böse? Der Teufel. Wenn jemand Böses sagt, dann ist die Antwort immer der Teufel. Kannst du ruhig sagen. Immer richtige Antwort. Wer ist der Böse? Der Teufel. Passt. In Sonntagsschule passt das. Es passt überall. Aber wir sind vor dem Bösen geschützt. Ja, was bedeutet das denn? Bedeutet das, dass wir dann nicht mehr dämonisch beeinflusst werden können? Bedeutet das, dass wir nicht mehr irgendwie Probleme haben werden? Nein, das heißt aber, dass egal was geschieht, Gott wird dafür sorgen, dass wir stehen. Gott wird dafür sorgen, dass wir überwinden. Gott wird dafür sorgen, dass wir die Lektionen lernen aus unseren Situationen und dass wir weiter wachsen im Glauben. Dass er uns dann mehr von seiner Herrlichkeit anvertrauen kann. Die Dinge, die wir durchmachen, haben einen Zweck. Die haben eine tiefere Bedeutung und einen tieferen Sinn. Deswegen sagt der Schrift zu uns, freuet euch, meine liebe Geschwister, wenn ihr durch mancherlei Trübsäle geht. Das ist aber eine Herausforderung, Amen. Wer tut das auf Anhieb? Wer freut sich auf Anhieb, wenn du Probleme hast? Darf ich mal die Hände sehen? Ja, seid ihr wiedergeboren oder nicht? Ja. Oh, das war böse. Ne? Aber seht ihr, was für eine Herausforderung das ist? Der Glaube ist eine Herausforderung. Der Glaube bedeutet, du machst Sachen, die du normalerweise nicht machen würdest. Wir haben einen Gott, der Sachen über Sachen spricht, als ob sie wären, auch wenn sie nicht sind. Der Glaube ist eine Zuversicht auf das, was wir nicht sehen, auf das, worauf wir hoffen. Das ist eine, the evidence heißt es auf Englisch. It is the evidence of things not seen. Es ist der Beweisstück, der Beweis, der vor dem Gericht gilt, von den Sachen, die wir nicht sehen. Das ist der Glaube. Wenn wir diese Sachen verstehen, wenn wir verstehen, in welchen Rahmen wir uns bewegen, dann sehen wir, dass uns Sachen möglich sind, die anderen nicht möglich sind. Wir können auf Situationen reagieren auf eine ganz andere Art und Weise als diese Welt. Ich sage das ziemlich oft, aber ich merke, das ist eine Wahrheit, die schwer durchdringt. Weil wir so geprägt sind von unseren Emotionen. Wir sind so geprägt von unserer Umgebung. Wir sind so geprägt von dem Fleisch und diesem fleischlichen Ebene, an der wir leben. Wir sind geschult von unserer ganzen Gesellschaft, so zu denken, wie wir denken. Und es ist schwer, da rauszukommen. Es ist schwer zu denken, wie Gott denkt. Obwohl das für uns eigentlich natürlich ist. Überleg nur, ist es komisch für dich, für jemanden zu beten? Eigentlich gar nicht, das ist ganz natürlich. Wenn Gott sagt, bete für jemanden, oder wenn jemand zu dir kommt und sagt, du kannst für mich beten, sagst du, nein, pfui, nein, das sagst du nicht. Deine natürliche Reaktion ist, natürlich bete ich für dich, weil wir haben die Liebe Jesu in uns und wir sind neue Kreaturen. Das Alte ist vergangen und wir sind anders geworden durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Übernatürliche Dinge sind für uns natürlich geworden, sodass wir natürlich übernatürlich wandeln. Lass uns mal 2. Korinther aufschlagen, bitte. Und wir lesen in Vers 10. Zwei bis fünf. Ich bitte aber, dass ihr mich nicht zwingt, wenn ich bei euch bin, mutig zu sein und die Kühnheit zu gebrauchen, mit der ich gegen einige vorzugehen gedenke, die unseren Wandel für fleischlich halten. Denn obwohl wir im Fleisch leben, kämpfen wir doch nicht auf fleischliche Weise. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig mit Gottes Macht. Mächtig vor Gott. Diese Wörter, mächtig vor Gott, im Englischen heißt es, die haben göttliche Kraft. Die Waffen selber, mit der wir kämpfen, haben göttliche Kraft in sich. Sondern mächtig mit Gottes Kraft, sage ich bewusst so, Festungen zu zerstören. Wir zerstören damit Gedanken und alles Hohe, das sich erhebt gegen die Erkenntnis Gottes und nehmen gefangen alles Denken in den Gehorsam gegen Christus. Wir haben eine Waffenrüstung und einen Waffensatz, der ganz anders ist als die fleischlichen Waffen, die wir hier auf dieser Erde normalerweise benutzen. Die Waffen, die wir normalerweise benutzen, sind Ärger, Zorn und wir bauen uns Mauern. Das sind die Waffen, die wir hernehmen. Das sind fleischliche Waffen, das sind fleischliche Reaktionen auf Situationen, die auf uns zukommen. Das ist eine ganz normale menschliche Sache und das passiert uns allen. Es gibt keinen Mensch auf der Erde, der das nicht tut. Aber die Bibel sagt uns, dass die Waffen, die wir eigentlich haben, die wir einsetzen können im Glauben, sind ganz anders. Die sind Waffen, mit der wir Dinge zerstören. Die sind Waffen, die so mächtig sind, dass sie Festungen auseinanderreißen. Die sind so mächtig mit Gottes Macht, dass sie Dinge verändern. Eine Festung ist eine ziemlich starke Sache. Eine Festung, wenn ich eure Feste hier oben anschaue, das ist ziemlich mächtig. Das braucht mehr als eine Kanonenkugel, bis das zerstört wird. Das braucht ein paar heftige Bomben und dann stehen die Mauern wahrscheinlich immer noch. Das ist eine, und solche Festungen existieren in uns, um uns herum. Aber die Festungen, so wie die Waffen, sind anders. Die sind Festungen der Gedanken. Unser Schlachtfeld ist in unserem Gehirn, in unseren Gedanken, in unseren Einstellungen, in unser tiefes Verständnis. Da ist der Schlacht. Und da sind diese Festungen. Wir haben gestern darüber gesprochen, dass der Herr uns vor eine Entscheidung stellt, die Wahrheit zu lieben. Mehr als unsere Umstände, mehr als unsere Lieblingsauslegungen, mehr als das, was wir meinen, richtig ist. Denn wir können vieles meinen. Es gibt einen Weg, der Mensch für richtig hält, aber das Ende davon ist der Tod, spricht die Bibel. Die Bibel sagt uns auch, dass unsere eigenen Herzen verführerisch sind, dass wir unseren Herzen noch nicht einmal vertrauen können. Auch die Gefühle unseres Herzens müssen wir prüfen anhand Gottes Wort, weil nur die Wahrheit heiligt uns, nur die Wahrheit setzt uns frei und nur Gottes Wort kann uns innerlich verändern. Wir können das nicht selber, denn wir wissen gar nicht, wie wir uns verändern sollen. Noch haben wir die Kraft dazu. Aber Gottes Wort kann uns verändern, wenn wir die Entscheidung treffen, sein Wort mehr zu lieben als unser eigenes Leben sogar. So wie die Martyrer das gemacht haben, wie es beschrieben ist in der Offenbarung. Die haben überwunden durch das Blut des Lammes und durch das Wort ihres Zeugnisses und sie haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tode. Das heißt, die haben Gottes Wort mehr geschätzt als ihr physisches Leben. Und das ist für uns auch die Herausforderung. Das zeigt uns, wie vertrauenswürdig Gottes Wort ist. Es ist vertrauenswürdig bis nach dem Tod. Es bleibt wie lang? In Ewigkeit. Wie lang ist Ewigkeit? Ist das 2 Jahre nach der Wiederkunft des Herrn oder 3 Jahre nach der Wiederkunft? Ewigkeit ist einfach Ewigkeit. Und wenn wir unser Leben hier aufbauen können, auf eine Wahrheit, der in alle Ewigkeit gilt, dann ist es ja nur logisch, das zu tun. Dann ist es keine schwere Entscheidung, sondern es ist einfach logisch. Was es aber tut, ist, dass es was kostet. Denn Jesus möchte, dass wir an seinen Tod teilhaben, wie auch an seinen Auferstehungsleben. Ich bin mit Jesus gekreuzigt, dennoch lebe ich. Nun nicht ich, sondern Jesus lebt in mir. Und das Leben, das ich jetzt in diesem Fleisch lebe, lebe ich aus dem Glauben an ihn, der mich liebt und sich für mich gab. Wir leben nicht mehr für uns selber, sondern wir leben jetzt für Jesus. Er hat uns erkauft und zwar ganz teuer. Und wir leben jetzt für ihn. Ich weiß nicht, ob das gute Nachricht ist für dich oder... Es gibt eine Botschaft in unsere Welt, ja komm zu Jesus und dann sind alle deine Probleme gelöst. Komm zu Jesus und es ist Friede, Freude, Eierkuchen dein Leben lang. Schlamassel, Schralafelland oder wie sagt man das? Ja, ihr wisst, was ich meine. Die Schlamasselland. Das ist gut, das passt vielleicht eher. Aber es kostet uns alles. Wenn wir uns Jesus hingeben, ich gebe dir mein Herz und alles, was ich bin. Oh Jesus, du kannst mit mir machen, was du willst, Herr. Ich gehöre dir. Du bist der Töpfer, ich bin der Ton. Herr Jesus, übernehme du das Steuer meines Lebens. Ich folge dir nach mein Leben lang, Jesus. Alles gut gemeint. Aber der Herr nimmt es ernst und dann fängt er an, an uns so zu arbeiten, als ob wir es gemeint haben. Und er sagt, bist du jetzt wirklich bereit? Kann ich dich belasten? Kann ich dich belasten? Ich gebe dir mal ein paar Proben. Ich gebe dir mal ein paar Schwierigkeiten. Ein paar Trübsäle. Was hatte denn Jakobus gewusst, dass er sagt, freut euch alle Zeit, wenn ihr in mancherlei Trübsäle kommt? Was hat er gewusst, dass wir nicht wissen? Was hat es ihm ermöglicht, sowas zu sagen? Sind wir bereit, diesen Schritt zu gehen, wo wir tatsächlich sagen können, Herr, ich freue mich in jeder Trübsal, denn ich weiß, was sollst du wissen? Ich weiß, dass du mich annimmst, dass du mich auserwählt hast, dass du mich liebst, dass du mich siehst als Teil deines Leibes, dass du mich erwählt hast aus den Wohlgefallen deines Willens, dass du es durchdacht hast und dass du es mit Bewusstsein getan hast. Du hast gesagt, Dan, ich will dich, ich nehme dich in meinen Königreich hinein. Ich hab dich, ich will dich, ich nehme dich in meinen Königreich hinein. Mit dieser Gewissheit, können wir ihm vertrauen, wenn er uns in mancherlei Trübsal hineinbringt? Sind wir belastbar? Sind wir bereit, uns vor ihm zu beugen? Vor seine Herrschaft zu beugen? Sind wir bereit, in diese Abenteuer hineinzutreten? Denn es ist ein wahnsinniges Abenteuer. Er kann dir morgen nach China schicken. Oder er kann dir morgen zu den Heimatlosen am Bahnhof schicken. Er kann dir sagen, bete für diesen Person, dass sein Bein geheilt wird. Bete für diesen Person, dass er aus dem Rollstuhl steht. Bete für diesen Person und treib diese Dämonen von ihm weg. Einen Abenteuer, der in die Ewigkeit hineingeht, können wir heute eintreten, wenn wir dazu bereit sind. Wenn wir bereit sind, unser Augenmerk von uns wegzudrehen und auf ihm hin. Wenn wir bereit sind, gemäß seines Wortes zu handeln, dann kann es sein, dass wir morgen gleich anfangen, auf eine ganz andere Ebene zu leben. Es soll dir alltäglich sein, dass du auf ganz natürliche Art und Weise die übernatürlichen Werke Jesu tust. Das soll keine Ausnahme sein. Das soll dein Alltag sein. Ich möchte gerne Römer aufschlagen. Römer 3, die Verse 20 bis 27. Ich denke, um einen kompletten Satz zu lesen, fangen wir im 19 an. Wir wissen aber, was das Gesetz sagt. Das sagt es denen, die unter dem Gesetz sind, damit allen der Mund gestoppt werde und alle Welt vor Gott schuldig sei. Weil kein Mensch durch die Werke des Gesetzes vor ihm gerecht sein kann. Denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Nun aber ist ohne Zutun des Gesetzes die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, offenbart, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Ich rede aber von der Gerechtigkeit vor Gott, die da kommt durch den Glauben an Jesus Christus zu allen, die glauben. Denn es ist hier kein Unterschied. Sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, die sie bei Gott haben sollen. Oder wörtlich, alle haben gesündigt und die Herrlichkeit verloren, die Gott ihnen zugedacht hatte. Und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Den hat Gott für den Glauben hingestellt als Sühne in seinem Blut zum Erweis seiner Gerechtigkeit, indem er die Sünden vergibt, die früher begangen wurden, in der Zeit seiner Geduld, um nun in dieser Zeit seine Gerechtigkeit zu erweisen, dass er selbst gerecht ist und gerecht macht den, der da ist, aus dem Glauben an Jesus. Wo bleibt nun das Rühmen? Es ist ausgeschlossen. Durch welches Gesetz? Durch das Gesetz der Werke? Nein, sondern durch das Gesetz des Glaubens. So halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht wird ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben. Diese Verse malen uns ein Bild der Demut, die meines Erachtens unmissverständlich ist. Wir können gar nichts zu unserer Gerechtigkeit hinzutun. Wir können nicht besser sein, wir können nicht bessere Werke tun, um unseren Gerechtigkeitswert zu steigern. Es gibt gar nichts auf dieser Erde, was wir möglicherweise hätte tun können, um Gerechtigkeit vor Gott zu verdienen. Das Gesetz ist da, dass wir überhaupt Sünde erkennen. Es ist nicht da, um gerecht zu werden durch das Halten der Regeln. Das hat nicht geklappt. Es ist nicht möglich, das zu tun. Was wir hieraus sehen müssen, ist die Kraft der Gnade Gottes. Er hat uns erlöst durch das Blut Jesu Christi, durch seinen Opfer. Sind wir gerecht gemacht worden von Gott? Ohne unsere Zutun, ohne des Zutuns des Gesetzes, ohne des Zutuns unserer Gutsein, gute Werke tun oder sonst irgendetwas. Ohne diese Zutun hat Gott uns gerecht gemacht durch das Opfer Jesu Christi am Kreuz von Golgatha. Und das allein ist unsere Halt. Allein dort finden wir unsere Halt in Gott. In Christus allein bestehen wir vor Gott und stehen in diese gnadenvolle Beziehung, diese liebevolle Beziehung zu ihm. Das sagt mir und hoffentlich uns allen, dass in mir nichts Gutes ist. Das sagt mir, ich bin eine verzweifelte Katastrophe. Ohne Jesus total hoffnungslos. Mit Jesus eine totale Überwinder und ich lebe in einem Sieg, den ich gar nicht so erfassen kann. So herrlich, so groß, so komplett ist diesen Sieg. Und der Prozess, in dem wir sind, ist, dass wir mehr und mehr in diesen Sieg hineinkommen. Mehr und mehr realisieren, hey, ich bin doch erlöst. Satan, was willst du an mir? Du hast ja nichts in mir. Du kannst das nicht. Ich bin gekauft von dem Blut Jesu Christi, weg von mir. Aber in diese Demut, ich muss erst dorthin. Ich muss erst realisieren, dass es nichts mit mir zu tun hat. Dass ich total abhängig bin von ihm. In 2. Korinther, wenn wir das nochmal aufschlagen, 2. Korinther 5. Ich denke, wir lesen ab Vers 17 bis 21. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Aber das alles von Gott, der uns mit sich selber versöhnt hat durch Christus und uns das Amt gegeben, das die Versöhnung predigt. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. So sind wir nun Botschafter an Christi Statt, denn Gott ermahnt durch uns. So bitten wir nun an Christi Statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, dass wir in ihm die Gerechtigkeit Gottes werden. Hier sagt es, dass wir in ihm die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. In den Urtext heißt es die Gerechtigkeit Gottes. Und in den englischen Übersetzungen, in allen, wirst du das auch so sehen. und wir würden in ihm die Gerechtigkeit Gottes. Also auch diese Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, ist nicht unsere. Das kommt sehr klar hervor, dass es Gottes Gerechtigkeit ist, die wir gegeben worden sind in Christus Jesus. Weil er hat ihm, der keine Sünde kannte, zur Sünde gemacht. Es ist ein Tausch passiert. Für unsere Ungerechtigkeit, für unsere Sündhaftigkeit, der wurde zur Sünde gemacht, auf dass wir die Gerechtigkeit Gottes seien in Christus Jesus. Es ist nicht von uns abhängig. Die Kraft des Herrn ist nicht von dir abhängig. Genauso wenig wie die Gerechtigkeit Gottes von dir abhängig ist. Das Einzige, was wir dem Herrn geben können, ist unsere Bereitschaft, von ihm benutzt zu werden. Dass er durch uns in diese Welt hineinfließen kann. Das ist alles, was wir ihm anbieten können. Wir haben keine Gerechtigkeit in uns, dass wir sagen können, okay, jetzt ich bin eine stärkere Persönlichkeit, Herr, du kannst mich gebrauchen, um Leute zu heilen. Das mache ich gern für dich, Herr. Kannst du nicht sagen, du kannst genauso wenig sagen, oh Herr, ich bin so schwach, ich kann ja nichts für dich tun. Tut mir leid. Kannst du genauso wenig sagen. Denn es ist nicht abhängig von unserer Kraft oder unserer Schwäche. Und manchmal, gerade durch deine Schwäche, bist du mehr brauchbar für den Herrn, weil du keinen Stolz hast in dem Gebiet. Eine stärkere Persönlichkeit hat immer mit seinem Stolz zu kämpfen. Hat jemand hier mit Stolz zu kämpfen? Außer ich? Eins, also die Pastoren, die sind ehrliche Leute, schauen es. Die anderen nicht? Okay. Kein Kommentar. So oder so ist es total unabhängig von uns. Wir können nur sagen, Herr, ich bin bereit, dir zu dienen. Setz mich doch ein, Jesus, wo du mich brauchst. Diese Demutshaltung gibt Gott eigentlich eine, es gibt ihm sein Recht. Eigentlich hat er das gesamte Recht bereits. Wir gehören ihm. Er hat uns gekauft, wir sind Sklaven der Gerechtigkeit. So sind wir beschrieben im Wort. Sklaven der Gerechtigkeit. Weißt du, wie viele Rechte eine Sklave hat? Der Meister kann den Sklave befehlen, zu machen, was der Meister will, und der Sklave hat das zu tun. Punkt aus. Keine Frage, keine Widerrede, war alles nicht erlaubt. Du musstest es einfach tun. Du könntest rebellieren und dann würdest du geköpft und dann war die Geschichte vorbei. Lass uns mal den Psalm aufschlagen, den Psalmen. Psalm 51. Psalm 51 und wir lesen 12 bis 19. Eigentlich wollen wir einfach nur Vers 19, aber ich denke, in den Zusammenhang müssen wir etwas mehr lesen, um das einen guten Bild, im guten Bildrahmen zu schaffen. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe und mit einem willigen Geist rüste mich aus. Ich will die Übertreter deinen Weg lehren, dass sich die Sünder zu dir bekehren. Errette mich von Blutschuld, Gott, der du mein Gott und Heiland bist, dass meine Zunge deine Gerechtigkeit rühme. Herr, tun meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Denn Schlachtopfer willst du nicht. Ich wollte sie dir sonst geben. Und Brandopfer gefallen dir nicht. Die Opfer, die Gott gefallen, sind ein geängstigter Geist, ein geängstetes, verschlagenes Herzen wirst du Gott nicht verachten. Wie ist das hier? Auch geängstigter. Das ist ein ganz interessantes Wort. Will ich gar nicht sehen. Geht es dir auch so? Ein geängstigter Geist. Mag ich gar nicht. Auf Englisch heißt es einen gebrochenen Geist. Einen gebrochenen Geist. Einen Geist, der weich ist. Einen Geist, wo der Stolz geknackst ist. Wo der Stolz gebrochen ist. Einen Geist, der vor Gott kommt. Geängstigt ist deswegen gut, weil es auch diesen Aspekt der Furcht Gottes beinhaltet. Wenn ich vor Gott trete, wenn ich meinen Gott begegne, dann ist es mit einer Ehrfurcht. Dann ist es nicht mit einer Halopp-Leichtigkeit, obwohl ich zu ihm komme und sage, Papi, und ich steige auf seinen Schoß und ich kuschle mich ein bei ihm. Und er liebt mich auf diese Art und Weise. Aber der ist auch der allmächtige Gott und er kann mein Leben in einen Augenblick auslöschen. Er kann mich wegnehmen. Wenn es seinen Zwecken dient, kann er mich zum Martyrer machen. Und zwar heute, morgen, wann er es möchte. Er ist allmächtig und hat das Recht über mein Leben und meine Dasein. Er kann mich heute wunderbare gute Tage geben und morgen kann er mich in irgendeine Probe hineinbringen. Und er hat er auch getan. Amen. Das ist unser Alltag. Aber ich lebe nicht in einer zitternden Furcht, dass er das morgen tut. Oh, ich hoffe, dass du das nicht tust. Das nicht. Aber in dieser Ehrfurcht, ich finde mich in einer Situation, wo ich eine gesunde Angst vor Gott habe. Und ich denke, das sollen wir alle haben. Wir haben einen sehr liebenden Gott, aber wir haben einen gerechten Gott. Und wenn es sein muss, wenn wir so hartnäckig sind, dann lässt er uns unser Weg gehen. Wir können so hart sein, dass das passiert. Ist geschehen in der Schrift. Es ist nicht ein neuer Gedanke, sondern das ist einfach das, was er uns in seinem Wort sagt. Wenn du Römer 1 liest, dann siehst du es auch. Aber hier sagt das, was Gott sucht, die Opfer, die Gott gefallen sind, so einen gebrochenen Geist. Er sagt, gib mir Lippen, die deinen Ruhm verkündigen. Du wolltest kein Brandopfer, was sucht er? Er sucht Lobpreis. Er sucht Lippen, die ihm rühmen und seine Herrlichkeit rühmen, die ihm anerkennen als Herr. Lippen, die sagen, Herr, du bist der Herr, du bist mein Gott. Ein zerbrochenen Geist, der kommt in Demut und sagt, Herr, ich bin abhängig von dir, ich brauche dich, ich schaffe das nicht allein. Das ist das, was er sucht, diesen Demutshaltung. In Jesaja 66, lass uns das schnell aufschlagen. Jesaja 66 und Vers 2. Da spricht der Herr und sagt, na, wir lesen 1 und 2. So spricht der Herr, der Himmel ist mein Thron und die Erde, der Schemel, meine Füße. Was ist denn das für ein Haus, das ihr mir bauen könntet? Oder welches ist die Stätte, da ich ruhen sollte? Meine Hand hat alles gemacht, was da ist, spricht der Herr. Ich sehe aber auf den Elenden und auf den, der zerbrochenen Geistes ist, und der erzittert vor meinem Wort. Der erzittert vor meinem Wort, der zerbrochenen Geistes ist, der demütig ist, der das einfach eingesehen hat, er schafft es nicht allein. Wir haben das jetzt klar gesehen. Die Gnade ist aus Gott allein. Ohne unsere Zutun können wir nichts dazu tun. Wir haben gesagt, dass Gott einen Furcht sucht, dass Gott eine Abhängigkeit sucht, einen zerbrochenen Geist sucht. Das mag er mehr als Brandopfer und als jeder andere Opfer, jeder andere Gottesdienst. Wenn du in die Kirche gehst und du meinst, das heiligt dich in irgendeiner Weise, oder du kommst am Sonntag und irgendeine Scheinheiligkeit und du willst wirklich nicht, bist sauer innen drin, aber gehst trotzdem, du tust Dinge ohne so einen gebrochenen Geist, dann ist das ein Opfer, der Gott gar nicht gefällt. Kannst du dir deine Zeit sparen? Denn das Opfer, den er sucht und worauf er schaut, ist einen gebrochenen Geist und einen, der vor sein Wort erzittert. Die Entscheidung, ich liebe die Wahrheit mehr. Ich stelle Gottes Wort über meine Wünsche, meine Situationen, meine Probleme. Das ist das Erzittern vor seinem Wort. Das Wort Gottes seine gerechte Platz geben, denn es ist über alles. Und noch in 2. Chronik, seine bekannte Stelle, aber lass uns das aufschlagen, 2. Chronik 7. Das ist eine rote Faden durch das ganze Schrift. Demut, dass Gott das sucht, dass das für ihn wichtig ist. Irgendetwas ist hier wichtig, die wir begreifen müssen. 2. Chronik 7 und Vers 14. Ich lese ab Vers 13. Siehe, wenn ich den Himmel verschließe, dass es nicht regnet, oder die Heuschrecken das Land fressen, oder eine Pest über mein Volk kommen lasse, und dann mein Volk, über das mein Name genannt ist, sich demütigt, dass sie beten und mein Angesicht suchen und sich von ihren bösen Wegen bekehren, so will ich von Himmel her hören und ihre Sünde vergeben und ihr Land heilen. Was bedeutet das Demütigen? Hier haben wir sogar eine Definition. Dass sie sich demütigt. Und was bedeutet das? Dass sie beten. Dass sie mein Angesicht suchen. Dass sie von ihren bösen Wegen bekehren. Dass sie bekennen, ich hab's vermasselt, Herr. Ich hab's auf meinen eigenen Weg versucht und hab's vermasselt. Vergib mir. Jetzt kehre ich um und gehe deinen Weg. Ihr wisst noch, das Umkehr ist mehr als nur eine Entscheidung treffen und seine Meinung ändern. Es beinhaltet umdrehen und Gottes Weg gehen. Nicht mehr diesen Weg gehen, der zur Abgrund führt, sondern Umkehr. Noch einmal? Umkehr. Noch einmal? Umkehr. Und gehen. In seinem Weg, nicht mehr in meinem Weg. Eine Meinungsveränderung langt nicht, wenn es nicht mit Aktion verbunden ist, dann ist es bedeutungslos. Dann ist es nur irgendwie, naja. Aber lass uns das kombinieren mit einer echten Umkehr und einen Umgang. Umgang, das ist gut. Wir finden einen neuen Gang. Auch unser Gang wird umgekehrt. Und wir gehen in seine Richtung und nicht mehr in unsere Richtung. Das ist Demut. Das ist ein Bild von Demut. Und ich hoffe, dass wir das irgendwie begreifen können, tief ins Innere. Denn was das für uns tut, ist, das bringt uns zur Kühnheit. Wenn wir demütig vor Gott sind, das Wort sagt, demütigt euch unter Gottes mächtige Hand und er erhört euch zur rechten Zeit. Mit einem demütigen Geist, mit einem zerbrochenen Geist und mit Gottesfurcht und einer Furcht vor sein Wort kann Gott Sachen machen, die enorm sind. Das hat die Gemeinde am Anfang charakterisiert. Das sehen wir immer und immer wieder in der Apostelgeschichte. Und ich denke, wir müssen ein paar von diesen Stellen lesen. Apostelgeschichte fangen wir an in Vers 4. Oh Vater, hilf uns. Lass diese Samen wirklich festsitzen, Herr. Hilf uns, dass wir das nicht so schnell vergessen. Vater, schenke uns die Gnade, uns demütigen zu können. Auch das ist eine Gnade, Vater. Herr, ich bitte dich, dass du uns hilfst, unser Stolz einfach beiseite zu legen. Dass wir wirklich in jeder Hinsicht in unserem Leben dein Wort lieben, Vater. Hilf uns dazu, dass wir diese Wende machen können in unserem Leben, Vater. Dass der Feind nicht mehr so viel Spielraum mit uns hat. Hilf uns, Vater, dass wir kühn werden, Vater, in unsere Gebete. Dass wir stark werden durch die Demut, Herr. Durch die Erkenntnis deiner Macht und nicht unsere. In Jesu Namen. Apostelgeschichte 4. Es war die Situation, die Gemeinde betete. Es war, glaube ich, der Petrus und Johannes, die im Gefängnis waren. Und da betete die Gemeinde für sie. Und in 29 heißt es: Und nun, Herr, sieh an ihre Drohung und gib deinen Knechten mit allen Freimut zu reden dein Wort. Es war eine echte Bedrohung. Die waren ins Gefängnis geworfen. Und dann sind sie rausgekommen durch ein Wunder und die hätten eigentlich viel Angst haben müssen. Aber die sagen hier: Sieh an ihre Drohung und gib deinen Knechten mit allen Freimut zu reden dein Wort. Strecke deine Hand aus, dass Heilungen und Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Und als sie gebetet hatten, erbebte die Städte, wo sie versammelt waren. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimut. Hurra, Halleluja. Tolle Geschichte. Die beteten mit einer Freimut. Die waren bedroht und was haben sie getan? Sie sind gestanden und haben gesagt: Tu, was du willst. Ich stehe und ich predige Gottes Wort mit Freimut und ich lasse mich nicht zurückhalten. Wo kam denn diese Kühnheit denn her? Es kam daher, dass sie sich vor Gott gedemütigt haben. Dass sie sich erkannt haben als Knechte des Herrn. Knechte des Herrn. Und durch diese Demutshaltung kam diese Kühnheit und diese Kraft. Und Gott hat es dann bestätigt. Ich meine, das hätte er nicht machen müssen. Aber der hat es bestätigt. Da waren sie da und ich kann mir vorstellen, die waren nicht so da in den Stühlen und haben so: Und danke, Herr, dass du sie rausgeholt hast, sondern die marschierten wahrscheinlich, die standen wahrscheinlich aus und die waren ein bisschen lauter und die haben so: Nein, wir lassen uns nicht runterkriegen, ich lass mich nicht runterkriegen in Jesu Namen. Vielleicht haben sie es gar nicht danach gefühlt, vielleicht hatten sie Angst, aber die haben gesagt: Nein, wir lassen das nicht zu. Jesus, wir wissen, dass du von den Toten auferstanden bist, wir wissen, dass dein Reich kommt, wir wissen, dass du Gott bist und wir lassen uns nicht runterkriegen in Jesu Namen. So gib uns Freimut, Herr, dass wir dein Wort verkündigen können. Und dann erbebte die ganze Erde. Gott hat gesagt: Ja, mein Kinder, ich gebe euch die Kraft. Und hier ein kleiner Geschmack. Und der Heilige Geist kam auf sie. Und sie sind mit seiner Kraft erfüllt worden. Kühnheit, der aus einer völligen Abhängigkeit kam. Die waren völlig abhängig von Gott. Und so sind es wir auch. Wir sind völlig abhängig, Leute. Wir können nichts tun. Wir können noch so viele Gastredner einladen. Und ich kann noch so viel reden. Aber wenn ihr es nicht tut, dann ist nichts da. Wenn jeden Einzelnen es nicht tun, wenn wir uns selber nicht demütigen vor Gott, wenn wir nicht erzittern vor seinem Wort, wenn wir das Liebe zur Wahrheit nicht höher stellen als unsere Kram, dann bewegen wir uns kaum von der Stelle. Nicht, dass wir uns nicht bewegen, nicht, dass wir unsere Erlösung verlieren, das nicht. Gott hat uns so lieb. Wisst ihr, wenn diese Geschichte von der Richterstuhl Christi ist immer so eine schöne Geschichte für mich. Es sagt, wenn du es, du kannst bauen mit Streu, mit Holz, oder du kannst bauen mit Edelsteine, mit Silber und Gold. Alles wird durch das Feuer geprüft werden. Und was gebrannt wird, besteht nicht. Das war alles fleischlich für diese Erde, hat in der Ewigkeit nichts zu sagen. Aber was besteht, sind dann Schätze im Himmel und die nimmt sie mit. Und es sagt sogar, auch wenn alles verbrennt, so kommst du noch durch und hältst dich so an den Spitzen deiner Fingernägel. Ist das so, wenn du eine Klippe hängst und nur die Spitze deiner Fingernägel, die hängen, die halten, aber gerade noch kommst du durch. Durch das Feuer, schwarz verkohlt, kaum noch krabbeln können, aber Herr, ich bin da, ich hab's geschafft. Cool, Halleluja. Halleluja, das ist der Größe Gottes Gnade. Aber er gibt uns hier die Möglichkeit, uns vor ihm zu demütigen, diese Entscheidungen zu treffen, auf dass wir Schätze im Himmel sammeln, auf dass wir bauen mit Edelsteine, mit Silber und Gold, mit die Dinge, die bestehen. Wie es nachher aussieht, weiß ich nicht, aber so viel weiß ich, was das Wort Gottes sagt. Und ich glaube es. Und mir ist es wert, hier auf dieser Erde meinen Stolz brechen zu lassen, mich zu demütigen vor ihm, sein Wort zu lieben, mehr als mein eigenes Leben und ein Reich bauen, der ewige Bestand hat. Das macht mir, das spricht mir viel mehr an, als hier auf dieser Erde was zu bauen, wo ich weiß, dass es irgendwann mal verbrennt. Ich meine, wir haben auch gerne ein Haus, fahren auch gerne ein Auto. Also es ist nicht, dass wir irgendwie komisch geworden sind und jetzt nichts von dieser Erde mehr. Sondern wir genießen das, was wir haben und gebrauchen es dafür, dass das Ewige in irgendeiner Weise gebaut wird. Dass wir zur Verfügung stehen für den Herrn. Letztendlich gebraucht er uns überall, wo wir sind. Und wo er dich jetzt eingesetzt hat, ist genau der Stelle, wo du sein musst. Also nicht, dass jeder meint, jetzt gebe ich alles auf und gehe nach Afrika und diene dem Herrn in so einer Grashütte. Das ist nicht das, was ich sage. Und ich hoffe, dass ihr mich auch so versteht. In Apostelgeschichte 9, und Vers 28. Wo sind wir? Das ist eine Geschichte. Saul ist mit ihnen. Das ist wahrscheinlich in Damaskus und Jerusalem. In 28. Und er ging bei ihnen in Jerusalem ein und aus und predigte im Namen des Herrn frei und offen. Der Saulus ist zu Paulus geworden. Und der predigte frei, die haben ihn zerschlagen, die haben ihn gejagt, die wollten ihn umbringen, die haben wirklich ihr Bestes getan. Der Paulus hat schon einiges an Abenteuer erlebt. Aber er ging umher und sprach frei raus, das Evangelium. Das hat ihm gar nicht gestört. Gar nicht gestört. Und das soll uns auch nicht stören. Und überall in Apostelgeschichte 14 ist die Geschichte von Paulus und Barnabas. Und sie gingen und sprachen mit Kühnheit, mit Klarheit und mit Mut das Evangelium. Und er sprach mit Kühnheit und mit Mut in den Synagogen. Bis hin zu seinem Tod hörte er nicht auf, ob in Gefängnis oder außerhalb der Gefängnis, egal was seine Situation gewesen war, hat er mit Kühnheit das Wort Gottes gepredigt. Er hat gesagt, weißt du, das, was hinter mir ist, das vergesse ich. Ich halte das sogar alles für Mist. Meine ganze Universitätsstudium unter Gamaliel hat er gelernt. Er war einer der, unter den Pharisäern, einer der höchsten Pharisäer. Ein gelernter Mann, der hätte alles haben können, seine Zukunft war gesichert. Der war anerkannt in seiner Gesellschaft. hochintelligent. Der war nicht einer, der Jesus genommen hat, weil es nicht Besseres gab. Sondern Gott hat ihm mit einem Licht vom Himmel, vom Pferd runtergeschlagen, hat ihn mit Blindheit geschlagen. Er hat seinen Stolz gebrochen auf gewaltige Art und Weise. Der hat ihm sogar einen Dorn im Fleisch gelassen, auf das er nicht stolz wäre. Der war ein Kämpfer, der war eine überwindende Persönlichkeit sowieso. Und bevor Gott ihn hat gebrauchen können, hat er ihn gebrochen. 13 Jahre war er irgendwo ganz alleine. Man hört nichts von dieser Zeit oder sehr, sehr wenig in der Schrift. Dann kam er zurück nach Jerusalem, hat mit den Ältesten dort gesprochen und die haben gesagt, na ja, wir können sehen, du bist vom selben Geist geleitet. Wir nehmen dich an. Und dann ist er zu den Heiden gesandt. Die haben gesagt, na ja, wir nehmen dich an, aber wir wollen dich nun nicht unbedingt hier bei uns haben. Geh doch irgendwo anders. Und predige einen Volk, denn die nicht Juden sind. Predige zu denen, die da draußen sind. Hat das seinen Stolz vielleicht verletzt? Ja, aber ich kenne mich so gut aus mit dem Judentum. Ich kann sie ganz bestimmt überzeugen. Die haben gesagt, uns ist deine große Lehre, deine große Schätze der Weisheit, der Erkenntnis, sehen wir nicht ein, dass du es hier einsetzt. Geh zu den Nichtjuden und predige das Evangelium. Solche Sachen sind nicht so beschrieben in der Schrift. Und die haben ihm angenommen, die haben ihm nicht abgelehnt. Aber stell dir vor, du wärst in seiner Situation. All das, was du gelernt hast, wird nicht genommen, nicht angenommen, einfach abgelehnt. Der arme Paulus. Und dann noch Schiffbruch und dann noch Schlangenbiss und dann noch alles, was er erlitten hat. Aber innerhalb dieser ganzen Trübsäle, der hat uns den größten Teil des Neuen Testaments geliefert. Und wir sehen, wie die Wunder Gottes ihm nachfolgen, Tag für Tag, wie die Freude des Herrn, mitten nachdem er gefoltert wurde, gepeitscht, ausgepeitscht, blutende Rücken in den Kerker geworfen. Was hat er getan? Der hat gesungen, Lobpreislieder gesungen. Halleluja, Halleluja. Und der Kerkermeister und seine ganze Familie wurden erlöst, gerettet, weil er anders reagiert hat. Der hat mit Kühnheit reagieren können, mit einer tiefen Demut. Was würdest du machen in so einer Situation? Hey, lass mich raus, ich bin doch Römer. Was wollt ihr denn mit mir? Ihr habt doch kein Recht. Hätte er machen können und hat letztendlich machen müssen. Aber das mit so einer Demut und einem Vertrauen Gott gegenüber hat er sich hingegeben, seinen Leben. Er hat sich hingegeben, seinen Leben. Wenn ich das so sagen kann, wenn ihr das so annehmen könnt. Denn er wusste, dass Gott alle seine Tage aufgeschrieben hatte, bevor eine da gewesen war. Das wusste der Paulus. Er kannte den Alten Testament. Er wusste, wie gut Gott ihn kannte. Und er vertraute seinen Gott. Er kannte die Liebe Gottes, der ihm offenbar wurde bei seiner Wiedergeburt. Er kannte Jesus. Er kannte das alles und er gab sich den Weg des Herrn hin. Er sagte, Herr, ich vertraue dir, dass du mein Leben in der Hand hast und ich gehe den Weg. Ich bin gehorsam, auch wenn er wusste von den Agabus, dass in Jerusalem ihm eine Gebundenheit erwartete, hat er dennoch gesagt, Gott hat mir gesagt, ich muss dorthin. Komme, was wolle, koste es, was es wolle, ich muss meinem Herrn gehorchen, mehr als ich meine eigene Begierde oder mehr als meine Angst. Ich bin mir sicher, dass er nicht freiwillig sich hat foltern lassen. Er war nicht komisch oder masochistisch in der Hinsicht, dass ich kann es kaum erwarten, nochmal geschlagen zu werden. Da bin ich mir überzeugt. Aber obwohl er diese Erwartung hatte, und mit einer Prophezeiung des Herrn von einem vertrauten Propheten Er konnte ziemlich sicher sein, dass sowas jetzt zustande kommen würde für ihn, ist er doch hingegangen. Das ist Demut. Das ist Demut. Das ist Erzittern vor Gottes Wort. Weil Gott ihn berufen hat, hinzugehen. Gott hat ihm gesagt, du sollst hingehen. Und er hat gesagt, okay, Herr, ich gehe. Egal was kommt, denn ich vertraue dir. Versteht ihr, dass letztendlich Demut Vertrauen heißt? Wenn wir ihm vertrauen, und wir haben so viele Wahrheiten jetzt in diese paar Tage, so viel Grund haben wir gelegt, dass wir sagen können, Herr, ich vertraue dir. Und wenn du ihm vertraust, dann kannst du dich ihm hingeben und sagen, okay, Herr. Du kannst es heute tun, du kannst sagen, okay, Herr, das, was ich jetzt durchmache, das nehme ich aus deiner Hand. Hilf mir das jetzt, dass ich lerne daraus, dass ich alle Lektionen hier heraushole, die du mir beibringen möchtest, auf dass du mir in die nächste Etappe bringen kannst. Denn ich zähle darauf, dass du mich heilst. Ich zähle darauf, dass du mich befreist, denn das ist dein offenbartes Willen. Dass du mich frei machst, du hast mich frei gekauft, du hast mich erlöst, du hast mich geheiligt durch dein Blut, durch dein Wort werde ich andauernd geheiligt. Herr, ich will weiter mit dir. Ich entscheide mich, dein Wort zu lieben. Oft in der Vergangenheit, ich denke, damit schließen wir dann ab. Aber das ist mir so wichtig. Es kam auch als Resonanz gestern. Eines, was eine mitgenommen hatte, ist, dass sie ihr Bibel mehr lesen wollte. Ich gebe euch eine Möglichkeit jetzt, einen Bund zu machen mit dem Herrn. Aber bitte seid ein bisschen vorsichtig, denn wenn ihr mit dem Herrn einen Bund macht, dann hört er das und er nimmt es wahr. Dann sollst du deine Gelübde den Herrn wirklich erfüllen. Wie wäre es, wenn du sagen würdest, Herr, jetzt in diesem nächsten Jahr will ich dein Wort lesen von Anfang bis zu Ende. Wenn du dem Herrn 15 Minuten am Tag schenkst, dann schaffst du das mit Leichtigkeit. 15 Minuten am Tag. Und ich würde vorschlagen, nicht gerade bevor du ins Bett gehst, obwohl das auch klappt, das kann auch klappen, wenn du so eine bist, du liest gerne bevor du ins Bett gehst oder wer bevor du einschläfst, klappt es auch. Aber wenn du so eine bist, du anfängst zu lesen und fällst sofort in Schlaf, dann tu das nicht. Dann tu es lieber morgens. Aber wenn du anfängst, dann schaffst du so 3 Kapitel am Tag. Und mit 3 Kapitel am Tag kommst du in einem Jahr ganz leicht durch. Wenn du dieses Bund mit dem Herrn machen möchtest und sagen, Herr, ich will das, dann kannst du auch damit rechnen, dass er dir hilft. Herr, ich möchte dein Wort lesen. Und zwar ganz. Wollen wir das machen? Ich denke, wir machen das auch gleich. Ich will nicht, dass du aufstehst oder so. Gott sieht dein Herz. Aber ich bete einfach für uns. Und wenn du da mitbeten möchtest, dann tu das. Vater, wir wollen heute entscheiden, dein Wort zu lieben. Und Herr, wir erkennen auch, dass wir dich brauchen, dass wir wirklich abhängig sind von dir. Und Vater, wir bekennen das auch und sagen, Herr, wir brauchen dich, dass du uns hilfst, dass wir weiter wachsen, dass wir weiterkommen. Und Vater, wir wollen dein Wort lesen, von Anfang an bis zum Ende, innerhalb dieses nächsten Jahres, Vater. Und Herr, ich sage, ich will das tun. Und ich bitte dich, dass du mir hilfst, das zu tun, dass ich Tag für Tag in deinem Wort lesen kann und dass ich durchkomme. Vater, hilf mir durch die schwierigen Seiten, hilf mir durch den Namenslisten, hilf mir durch die Beschreibung des Tempels, hilf mir durch die Dinge, die mir sonst uninteressant erscheinen. Vater, hilf mir, Schätze zu finden in deinem Wort, die unerwartet sind. Vater, ich bitte dich, dass du mir kostbare Schätze schenkst. Aus deinem Wort in diesem Jahr. In Jesu Namen. Amen. Amen. Ich danke euch für das Kommen und für das Vorrecht, dass wir da sein dürften bei euch. Es war für uns eine sehr, sehr große Freude und ein Vorrecht. Wir haben euch alle sehr lieb und wir segnen euch im Namen des Herrn. Ich segne euch mit dem Heiligen Geist des Herrn. Ich segne euch mit seiner Gnade. Ich segne euch mit Weisheit, mit Offenbarung. Mit Herzen, die hören, mit Ohren, die hören, mit Augen, die sehen. Ich segne euch im Namen des Herrn Jesus auf euren Wegen. Ich segne euch dort, wo ihr seid. Ich segne euch, dass ihr ein Segen sein werdet, dort, wo Gott euch eingesetzt hat. Ich segne euch mit einer Salbung von Gott aus. Denn er hat für jeden einzelnen von euch eine besondere Salbung, eine besondere Berufung. Und ich segne euch mit Offenbarung durch den Heiligen Geist für das, was er für euch hat in eurem Leben. Ich segne euch mit der Fähigkeit, mit der Gnade, euch beugen zu können vor Gott. Ich segne euch mit der Kühnheit des Heiligen Geistes und ich segne euch mit seiner Kraft in das, was er tut. Und Vater, wir segnen auch hier die Gemeinde und dieses Haus. Vater, lass deinen Frieden hier ruhen, Vater. Und lass deine Kraft hier erstrahlen, Vater, in diese Gegend hinein. Vater, lass deinen Heiligen Geist diese Räume erfüllen und den Pastoren, Vater, die Geschwister, die hier sind, Vater, diesen Team, die du hier bildest. Lass deinen Heiligen Geist fließen, Vater, und ich segne sie mit einem Schutz vor die Dinge, die kleine Dinge, die versuchen, das zu fressen, was du hier baust, Vater. Ich segne sie mit deinem Schutz, mit einer klaren Offenbarung. In Jesu Namen. Amen. Amen.